RBB Kultur. Kulturtermin.
Now I have the honor to present one of America's most distinguished poets.
Bei der feierlichen Amtseinführung von John F. Kennedy zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im Januar 1961 sprach erstmals auch ein Dichter.
Mr. Robert Frost.
Der amerikanische Poet-Philosopher Robert Frost, der sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts im ländlichen Neuengland seinen eigenen Weg in die literarische Moderne gesucht hatte, war damals längst am Höhepunkt seiner Karriere. 86 Jahre alt, mit allen nur erdenklichen Anerkennungen ausgezeichnet.
4 Pulitzer-Preise, 44 Ehrendoktorwürden, offizieller Poet Laureate der USA und Amerikas Most Beloved Poet. In der einfachen, nüchtern-prosaischen Dichtung dieses neuenglischen Intellektuellen hatte sich ein damals nicht weniger als heute zerrissenes Amerika wiedererkannt, sowas wie eine vereinend nationale Stimme gefunden.
Seine eigene Popularität kommentierte Frost, der zu Lebzeiten Bestsellerauflagen erreichte, mit der für ihn charakteristisch lapidaren Kürze. Einige Zeilen habe er produziert, die nicht mehr so einfach wieder loszuwerden seien.
Zu ihnen gehören die Zeilen aus Stopping by Woods on a Snowy Evening, die John F. Kennedy, damals im Präsidentschaftsrennen gegen Richard Nixon, immer wieder bei seinen Wahlkampfauftritten rezitiert hatte. Ein Reisender möchte einkehren, möchte rasten, aber er muss weiter. Er hat Versprechen einzulösen, er trägt Verantwortung.
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep.
Der Wald ist lieblich, dunkel, tief, doch ich muss tun, was ich versprach, und Meilen gehen, bevor ich schlaf, und Meilen gehen, bevor ich schlaf.
An dem sonnigen Wintertag der Amtseinführung von Kennedy stand Frost nun im schweren Wollmantel am Rednerpult und knisterte so lange in mitgebrachten Zetteln, dass die anwesende Prominenz unruhig wurde. Wegen des grellen Sonnenlichts konnte Frost von seinen Notizen nichts entziffern.
Kennedys Vize Lyndon B. Johnson hielt für ihn schließlich den Zylinder vor, worauf Frost leicht selbstironisch dankte.
Als Attention-Seeking tat es später der englisch-amerikanische Dichter und Nobelpreisträger W. H. Auden ab. Nicht die blendende Januarsonne sei es gewesen, die den verehrten Poeten irritiert habe. Frost habe allen Anwesenden bloß die Show stehlen wollen.
Dennoch dafür war er berühmt. Ein gewiefter Profi des öffentlichen Auftritts zu sein. Wer nur seine Gedichte kennt, schrieb Raymond Holden in den 40ern im Magazin der New Yorker, der ahnt nichts von der Kraft und Vitalität dieser Persönlichkeit.
Statt des eigens für den Anlass vorbereiteten Poems »Dedication for John F. Kennedy, His Inauguration« trug Frost bei der Feier dann ein anderes Gedicht frei aus dem Gedächtnis vor. Kennedy soll es sich ursprünglich gewünscht haben. The Gift Outright.
The land was ours before we were the land. She was our land more than 100 years before we were her people.
Das Land war unseres, noch bevor wir dem Land gehörten. Sie war schon für über 100 Jahre unser Land, bevor wir ihre Leute wurden. Sie war unser in Massachusetts, in Virginia. Wir gehörten noch England, noch Kolonisten, besaßen, was wir erst noch besitzen sollten.
Eine Sie ist das Land und der amerikanischen Nation gleichsam vorherbestimmt. Ob Frost, der, wie er betonte, keine politischen Gedichte schrieb, aber immer auch politisch war, selbst die gläubige Naivität teilte, die dem amerikanischen Gründungsmythos innewohnt, bleibt offen. Wie so vieles bei diesem eigenen konservativen Dichter offen bleibt, der mit Avantgarde nichts anfangen konnte.
Zu dichten ohne Reim ist wie Tennisspielen ohne Netz.
1874 in San Francisco an der Westküste geboren, 1963 in Boston an der Ostküste gestorben, ist er von Mythen umrankt.
As American as an apple pie, so amerikanisch wie ein Apfelkuchen, spottete Joseph Brodsky 1994 in seinem Essay von Schmerz und Vernunft zur Rezeption von Frost. Die demokratischen Massen, wie es Walt Whitman genannt hatte, eroberte Frost als Dichter, der das gute alte Amerika symbolisiert, seine Rolle als
volkstümlicher, raubeiniger, witziger alter Gentleman-Farmer von gewöhnlich positiver Einstellung.
War für Brodsky allerdings bloß Schaufensterdekoration. Der eigentliche Frost, so jedenfalls Brodsky, war alles andere als happy, nämlich todessehnsüchtig und dunkel.
Geradezu lustvoll hat Frost Widersprüche und Irritationen lebendig gehalten, aber frech, streitlustig, hat provoziert, fantasiert, gelästert, gelogen, getratscht, intrigiert, als sei alles am Ende doch bloß Theater, Maskerade, Spiel. Das Leben in seinen Höhen und Tiefen, von denen Frost viel durchlitten hat, eine unaufhaltsame Feier von Vergänglichkeiten.
Der Literaturwissenschaftler und führende Frost-Biograf Jay Perini will darin dichterische Weltanschauung sehen. Die einzige Gewissheit sei für Frost gewesen, schreibt Perini, dass es keine gibt.
Einer der ersten Ikonoklasten, der am harmlos positiven Klischee von Frost zu rütteln versuchte, war der einflussreiche US-Literaturkritiker Lionel Trilling, noch zu Lebzeiten von Frost 1959.
Im Waldorf Astoria Hotel in New York hatte man gerade seinen 85. Geburtstag gefeiert, als Trilling den Schleier wegzureißen meinte, indem er Frost einen terrifying Poet nannte, einen erschreckenden Dichter, dessen düstere Seiten bloß von einer vorgeschobenen Naturlyrik verborgen werden.
Als sich Trilling später für den Ausfall entschuldigte, versicherte ihm Frost, er selbst hätte sich nicht anders benommen.
Nichts gefällt mir mehr, als kontrovers zu sein. Es gibt keine süßere Musik für meine Ohren als The Clash of Arms, das Aufeinanderprallen der Waffen über mir, wenn ich am Boden liege.
Das Stereotyp von Frost hat sich dennoch gehalten. Er als nostalgisch, bodenständig, authentischer Dichter, der in der Natur und im einfachen Leben abseits einer flüchtigen Moderne die Metaphern amerikanischer Existenz findet und den stoischen Yankee-Optimismus verkörpert, der gegen alle Widerstände weitermacht.
In Deutschland ist der wohl berühmteste amerikanische Dichter des 20. Jahrhunderts nie richtig angekommen. Das ihn in den 50er Jahren Paul Celan übersetzte, später Eva Hesse, hat daran wenig geändert. Frost selbst hielt Poesie übrigens für nicht übersetzbar. Sie sei das, was beim Übersetzen verloren geht.
Poetry is what gets lost in translation.
Seine erfolgreichsten Jahrzehnte waren die nach 1945. Eine Zeit, in der in Deutschland wenig Interesse an politischen Mythen von Dichtern bestand. Naturlyrik reaktionär nach Blut und Boden roch. Es könnte eine Erklärung dafür sein, dass von Frost heute nur ein schmaler Band in Übersetzung von Lars Vollert erhältlich ist.
In Amerika ist seine Dichtung allgegenwärtig. Kein Gedicht ist berühmter als »The Road Not Taken«, »Der unbegangene Weg«. Das populärste Gedicht der amerikanischen Geschichte, so die New York Times 2015 zum 100. des Poems.
I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
In der Übersetzung von Paul Celan.
Dies alles sage ich mit einem Ach darin, der einst und irgendwo, nach Jahr und Jahr und Jahr. Im Wald, da war ein Weg, der Weg lief auseinander, und ich schlug den einen ein, den weniger begangenen. Und dies war der ganze Unterschied.
Die letzten drei Zeilen sind in Amerika zum Sinnspruch geworden. Sie hängen gerahmt in Klassenzimmern und gehören bei Abschlussfeiern an Universitäten und Highschools zu den meist zitierten Weisheiten. Sich im Leben auf sich selbst zu verlassen, seinen eigenen Weg zu gehen, nicht dem der anderen zu folgen, sondern den eigenen Entscheidungen.
Frost nannte es a tricky poem, very tricky. Wer alle vier Strophen liest, dem erzählt es nichts vom Segen eines gelebten Individualismus, sondern von Selbsttäuschung und manipulierter Erinnerung, wie sich im Rückblick ein eingeschlagener Lebensweg zu einem einmaligen, bis dahin noch nie gegangenen verklärt.
Die vieldeutige Aneignung des Poems hätte Frost jedenfalls gefallen. So etwas wie gedichtete Deutungshoheit gab es für ihn nicht.
Die Macht der Rezeption hat Frost immer mit einkalkuliert, sein eigenes Making-of als Volksdichter geradezu schauspielerisch betrieben, allerdings erst spät. Erst mit Ende 30 betrat er die literarische Bühne. Bis dahin war Frost gänzlich unbekannt und erfolglos.
Das kleine weiße Farmhaus, in dem alles begann, steht direkt an der Landstraße in Derry, New Hampshire. Es sieht wie in einem neuenglischen Bilderbuch aus, mit den knorrigen Apfelbäumen in einem von urigen Natursteinmauern abgegrenzten Garten.
Frost war 26 Jahre alt, als ihm sein Großvater das Farmhaus im Jahr 1900 kaufte. Wohl aus Sorge, dem hochbegabten Enkel könnte das Schicksal des Vaters drohen. Der war als hartgesottener, literarisch ambitionierter Draufgänger von der Ostküste in die Goldrausch-City San Francisco gegangen und Journalist geworden. Am Ende hatte er seine verlorenen politischen Illusionen in Alkohol und Aggression ertränkt.
Very abusive.
Very abusive, yeah.
Yeah. He was very intelligent. He did well at Harvard.
Er starb, als Frost 11 Jahre alt war. Die Mutter, eine gebürtige Schottin, war das genaue Gegenteil des atheistischen Vaters. Still und verhalten. Spiritualistin und Anhängerin von Swedenborg. Sie zog mit Frost und seiner Schwester dann nach Lawrence in Massachusetts. Man wohnte in billigen Absteigen. Tagsüber wurde hart gearbeitet, abends gelesen. Vergil, Shakespeare, die englischen Romantiker.
Handsome sah der junge Frost aus, mit feinen, weichen Gesichtszügen. Als Schüler und Athlet war er früh geübt, der Beste zu sein. Er war unangepasst und rebellisch, ein Einzelgänger, der Konventionen misstraute. Sowohl das Elite-College Dartmouth als auch Harvard hatte er verlassen. Das Akademische hielt er für unnütz. Talent werde dort nur zerstört. Lieber verschwand er für Stunden allein in den Wäldern.
You know, the 26-year-old man that came here was a very shy man.
Und schüchtern war er, sagt Justine Golden, Leiterin der Frost Farm in Derry. Die Farm ist heute Museum, so wie alle der von Frost später bewohnten New England Farms.
When he came here, he had chickens. He had an orchard out there with over 100 fruit trees, and he could have made a living of that. And he didn't. He wanted to be a poet.
Hühner und über 100 Obstbäume gab es. Als Landwirt hatte Frost allerdings nie Erfolg. Sein Leben lang war er immer auch Lehrer. Erst als freier Dozent, später als Poet in Residence am Amherst College in Massachusetts oder an der University in Michigan. Das Bild von ihm als idyllischer Apple-Picking-Farmer hat sich dennoch bis zur Postkartenkarikatur eingeprägt.
He was good at marketing himself.
In Derry wurden seine Kinder geboren, erlebte er mit seiner Highschool-Liebe Eleanor die unbeschwert glücklichsten Familienjahre. Und in Derry legte Frost sein lyrisches Fundament, das allerdings erst Jahre später veröffentlicht werden wird.
Die Quelle meines Schreibens lag wohl in den 5 Jahren, die ich auf der Farm ein, 2 Meilen von Derry die Landstraße runter Richtung Lawrence verbrachte. Das Einzige, was wir hatten, war Zeit und Abgeschiedenheit.
In Derry begann er, den Menschen aufs Maul zu schauen, auf ihre Floskeln und Binsenweisheiten. Ihre alltägliche Sprache sei wie Musik, so Frost. The Sound of Sense nannte er es, wohl in Referenz an Thomas Paines 1776 verfasstes Revolutionspamphlet Common Sense.
And he loved the sound. When you listen to the people from New Hampshire talking, you know, they stop in the middle, and he knew the meter, he knew the rhyme, he knew all that, but he sort of put this Yankee twist on it.
Er liebte es, wie sie in New Hampshire reden, meint Justine Golden. Der einfache Jargon der Farmer wird bei ihm zur Dichtung, volkstümlich und direkt. In all seinen Gedichten sprechen Menschen miteinander, gegeneinander, aneinander vorbei, mit sich selbst. Auch im berühmten Poem Mending Wall, Mauern ausbessern.
Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen groundswell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast.
Da ist etwas, das mag die Mauern nicht, das schickt die Kraft des Frostes drunter, wirft Steine oben in der Sonne ab, macht Lücken breit genug für zwei.
Die letzte Zeile.
He says, good fences make good neighbors. Ein guter Zaun macht gute Nachbarn.
Ist sprichwörtlich geworden vom Nachbarn, der nicht versteht, was Freiheit bedeutet, unverbesserlich an Mauern glaubt, verfangen in Tradition und Gewohnheit.
Nach einem Jahrzehnt schöpferischer Einsiedelei in Derry verkaufte Frost schließlich die Farm und ging, wie vor ihm die amerikanische Avantgarde, nach Europa, in der Hoffnung, dort, in England, publiziert zu werden.
Der einflussreiche Ezra Pound vermittelte ihm für seinen ersten Gedichtband A Boy's Will einen kleinen Verlag und besprach die Gedichte hymnisch in der US-Presse. Eine der Besprechungen, so geht die Geschichte, gelangte in den großen Verlag von Henry Holt in New York.
Als Frost, gedrängt vom Ersten Weltkrieg, nach 2 Jahren wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, erlebte er einen Aufstieg, der heute schon kaum mehr vorstellbar ist. Der Gedichtband North of Boston verkaufte sich bei Henry Holt in einer Auflage von 20.000.
Die neuenglische Provinz wurde sein Markenzeichen, wie er karlauerte.
Ich werde Yankeeer und Yankeeer.
Als Lebensort, als Landschaft und als mythisierte Geburtsstätte der Nation ist Neuengland für Frost so essentiell bestimmend gewesen wie vor ihm für Henry David Thoreau und Emily Dickinson.
Insbesondere Ralph Waldo Emerson war ihm in vielem ein Vorbild, auch in der Grimmigkeit seines Spiritualismus, so der Literaturwissenschaftler Harold Bloom. Das Poem Uriel des neuenglischen Unitarierpastoren und Transzendentalisten hielt Frost für das beste bis dahin geschriebene Western-Poem. Und wie Emerson hielt er eine eigenständige Kultur als unabdingbar für Amerikas Nationsfindung.
Den gleichsam entgegengesetzten Weg war damals T.S. Eliot gegangen, mit dem sich der konkurrenzhafte Frost einen lebenslangen Zweikampf lieferte. Eliot hielt Amerikaner sein eher für zweite Klasse, nahm die englische Staatsbürgerschaft an und erhielt zum Ärger von Frost auch noch den Nobelpreis.
Frost hingegen verschmolz mit dem Ideal eines vom Land selbstbestimmt und unabhängig lebenden Yankee-Farmers.
A poet first of all of American character.
Ein Poet, allen voran ein amerikanischer Charakter, titelte das Time Magazine 1923 mit einem Porträt des Dichters. In seinen politischen Ansichten war er auch eher Tough Guy als Schöngeist. Ob zwar immer Demokrat, lehnte er das von Roosevelt in den 30ern verabschiedete Wohlfahrtsprogramm New Deal vehement ab. Für ihn war das Sozialismus.
In den 40ern war Frost bereits eine so etablierte amerikanische Stimme, dass der Council of Wartime, Kriegsrat, sein Poem Come in einer Auflage von 50.000 Exemplaren an in Übersee stationierte Truppen verteilte.
As I came to the edge of the woods, thrush music, hark. Now, if it was dusk outside, inside it was dark.
Als zum Rande des Waldes ich kam, horch, Drosselschlag. Nun war zwar Dämmerung draußen, drinnen war Nacht.
An diesem Naturgedicht, das die Soldaten damals moralisch aufbauen sollte, führte Joseph Brodsky exemplarisch vor, dass dieser Dichter eben kein Naturlyriker war. Come in, komm herein, verstand Brodsky als direkte Übersetzung des Titels und der bedeute stirb.
Das eigentlich Amerikanische an Frost war für Brodsky auch nicht etwa sein Individualismus oder der neuenglische Yankee, sondern die Vorstellung des Dichters von einem, Zitat, letztlich autonomen Schöpfer.
Das ist das Werk des Dialogs alias Lebenskraft. Und diese spezifische Haltung, die äußerste Autonomie, empfinde ich als äußerst amerikanisch.
Bei ihm, der die Stimmen des Common Man zum amerikanischen Lebensgefühl verdichtete, bedienen sich heute ganz selbstverständlich Werbung und Popculture. Der Künstler Vai Vai nutzt das Poem Mending Wall, wenn es um eine Arbeit zu Trumps Mauerbau geht. Und Sofia Coppola spinnt die poetischen Fäden zu Frost, wenn sie ihrem wunderbaren Film den Titel Lost in Translation gab.
Als Pop-Poet des 20. Jahrhunderts sei Frost in der amerikanischen Kultur geradezu einzementiert, meint Jacob Rivers.
I think Frost has kind of been like the pop poet of the 20th century, so Frost is just, like, so ingrained in the American culture. But yeah, I mean, he's just part of the culture and he stays that way.
Im Garten eines schlichten weißen Farmhauses sitzt der junge Mitarbeiter von The Frost Place in einer alten Holzscheune, eine Art Museumsshop. Die Farm in dem Bergdorf Franconia, ganz im Norden Neuenglands, in der Gebirgslandschaft der White Mountains, hatte Frost nach seiner Rückkehr aus England gekauft.
It's beautiful. It is absolutely stunning, for sure.
Direkt gegenüber erhebt sich der Mount Lafayette, einer der höchsten Berge New Hampshires. The Frost Place gilt heute als eine der wichtigsten Talentschmieden für angehende Dichter in Amerika.
This is the place to be, the Frost Place, for being a poet, yeah. Yeah, top five.
Unter den ersten fünf, sagt Jacob. Auf der Veranda sitzt Dawn Potter, die hier jährlich die Konferenz Poetry and Teaching organisiert.
Because they kind of put him up on a shelf.
Manche würden Frost schon ins Regal der alten weißen Männer stellen. Zu Unrecht, findet Dawn Potter. Er sei ein Dichter von geheimnisvoll meisterlicher Fertigkeit in der Feinheit und Einfachheit seiner Sprache. Im ersten Stock des Hauses, das die Familie Frost damals schon nach 5 Jahren wieder verließ, hängen an den Wänden die vielen prominenten Fotos seiner Karriere. Und immer wieder Kennedy. Die Nähe zwischen den beiden Neuengländern ist bewegende Geschichte geworden.
Ein Jahr nach Kennedys Amtseinführung, in der Hochphase des Kalten Krieges, hatte der amtierende US-Innenminister bei einem Empfang des russischen Botschafters in Washington angeregt, dass Frost ihn nach Moskau begleitet, um eine eigene Annäherung zwischen den Systemblöcken zu bewirken. Kennedy war begeistert.
Kurz vor der Kuba-Krise im Sommer 1962 traf Frost in Moskau ein. Damals schon schwer krank und vom Flug so erschöpft, dass ihm Khrushchev erst einmal einen Arzt ins Hotel schickte. Dort und nicht im Kreml fand das Gespräch statt, am Hotelbett.
Wie es Frost zusammenfasste, ging es um die friedlichere Austragung des Ost-West-Wettstreits in Kunst, Wissenschaft und Sport. Relativ zufrieden reiste er ab. Als er in Washington landete, stürzte sich die Presse auf den erschöpften Dichter, der, wie die Geschichte geht, einen echten Frost ablegte. Den Medien, als sei er schon zu ungeduldig für die Welt, pure Fantasie ins Mikrofon dichtete.
Khrushchev glaubt, wir seien zu liberal-demokratisch, um zu kämpfen. Wir säßen erst auf der einen Hand, dann auf der anderen.
So brachten es am nächsten Tag die Schlagzeilen. Kennedy sprach nach diesem Ausraster nie wieder mit ihm. Selbst nach dem Tod von Frost, wenige Monate später, schwieg der Präsident. Erst im Oktober des Jahres, als am Amherst College in Gedenken an den Dichter eine Bibliothek eingeweiht wird, hielt Kennedy seine berühmte Rede von Poetry and Power.
Today this college and country honors a man whose contribution was not to our size, but to our spirit.
Eine der größten Persönlichkeiten seiner Zeit sei Frost gewesen. Ihn zu ehren heiße, die tiefsten Quellen nationaler Stärke zu ehren.
In honoring Robert Frost, we therefore can pay honor to the deepest sources of our national strength.
Einen Monat später, im November 1963, war das Attentat in Dallas. Nachrichtensprecher Sid Davis übermittelte der Nation das Unfassbare live an den Fernsehgeräten, anfänglich noch gefasst, bis er an die Gedichtzeilen von Frost erinnerte und ihm die Stimme bricht, an die Meilen, die noch hätten gegangen werden sollen.
I have promises to keep and many miles to go before I sleep. And with that, this is Sid Davis reporting from the White House.
Noch im Todesjahr von Kennedy und Frost kam dann der auch gleich Oscar-prämierte Dokumentarfilm zu Frost heraus, betitelt nach der Gedichtzeile, die er selbst für seinen Grabstein in Bennington, Vermont, bestimmt hatte. A lover's quarrel with the world. Die Querelen eines Liebenden mit der Welt.
In der Schwarz-Weiß-Dokumentation lässt die New Yorker Experimentalfilmemacherin Shirley Clarke die Bilder ganz ohne Kommentar für sich selbst sprechen.
And someone says to me, very sinister poems.
Zu sehen ist der Dichter im Smoking bei einem seiner letzten Vorträge am Dartmouth College. Er spricht zu den Studenten, wie er es sein Leben lang getan hat. Die sind bewegt, hingerissen, gebannt von der Präsenz. Sein Gesicht wie das eines Pantomimen, ein Lächeln hatte sich eingegraben, schon listig und frech, aber zugewandt, geradezu heiter und nachsichtig. So zeigt ihn der Film unverhüllt direkt, wie er vielleicht war, in seiner lapidaren Kürze.
Was ich über das Leben gelernt habe, lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Es geht weiter.